Es ist übrigens der Wahnsinn, wie es jetzt hier einfach komplett und überall nach diesem ekligen, fruchtigen Rosé stinkt. Und ich habe das
komplette Wieso hast du denn Rosé am Start? Ist das noch irgendwie so ein, was die Eltern von den Nachbarn bekommen haben?
Ich weiß es nicht. Nee, die haben den geholt. Warum höre ich dich jetzt über dieselben Kopfhörer doppelt in meinem Kopf? Das kann doch nicht wahr sein. Ich höre dich doppelt. Aber ich werd dem jetzt Ruhe geben. Auf jeden Fall ist das komplette Bügelbrett von meiner Mutter in Rosé getränkt, weil ich das gerade hier rumgeworfen habe. Ach, scheiße.
Oh Mann, das gibt Ärger.
Mhm.
Oh, das ist übrigens nicht die Audiospur der Netflix-Serie Weihnachten zu Hause.
Sondern?
Oder wie hieß das?
Über Weihnachten?
Wie hieß das mit Luke Mockridge? Über Weihnachten. Über Weihnachten, genau. So, wie sieht es aus? Sollen wir loslegen?
Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Lass uns über ein Meisterwerk sprechen.
Da sind wir wieder nach zwei Wochen Unterbrechung sind wir wieder da. Prinzessin Nummer 1 in der rechten Ecke. Dominik Forschen. Und in der anderen Ecke.
Dass sie die Wartezeit nicht gut getan hat. In der anderen Ecke. Der Drehbuchautor Christoph Mathieu.
Ist doch herrlich, ist doch super. Ja.
Hammer, es ist total unser Ding.
Ich weiß nicht gerade, ob die Auszeit mir nicht gut getan hat oder Corona an sich. Wer weiß das schon?
Vielleicht und, bist du aber ja, auch so Bügelbrett empfindlich. Und,
man kann eins sagen, dass Co. in Oliver und Co., den Film, über den wir heute sprechen, steht nicht für Corona, sondern wofür er steht, sagt ach, Dominik Forschen jetzt in der Zusammenfassung des Inhalts.
Oh nein.
Fasse diesen Film zusammen. Und es ist Oliver
ja, erstmal möchte ich sagen, als du das mit diesem Corona-Gag gemacht hast, ärgere ich mich tatsächlich sehr darüber, dass man bei Podcasts nicht irgendwie sehen kann, wie ich gucke. So ernsthaft, das war dein Gag. Das war dein Gag. Das Co. steht nicht für Corona. Das ist dein Niveau. Du bist Drehbuchautor. Du bist verloren, Christoph. Du bist einfach verloren.
Fass den Film zusammen. Lenk nicht ab, fass den Film zusammen.
Ich habe ganz schnell die Zeit genutzt, um Wikipedia aufzumachen, weil ich den Film, um schon mal ein bisschen zu spoilern, ja. Gehört nicht zu meinen Lieblingen. Aber es ist schon interessant, dass James Mangold, der unter anderem ja auch Logan gedreht hat, dass der hierfür und Le Mans, dass der hier fürs Drehbuch mitverantwortlich ist. Aber ja, wir sind im New
der
York.
Der Film ist ja super.
Möchtest du den zusammenfassen?
Nein.
Wir sind in New York in den 80ern. Es werden ganz viele kleine Kätzchen verkauft, nur eben die eine kleine Katze Oliver nicht. Und die fängt jetzt an in der Stadt so ein bisschen nach Futter zu suchen. Und dort trifft er ganz schnell auf den Hund Dodger, der auch gerade Hotdogs erbeutet hat. Und der sagt ihm eben so, hey, wie das Leben so läuft. Und Oliver kommt aber mit, weil die haben letztendlich so eine Bande mit anderen Hunden. Oliver ist eben das Kätzchen. Und der wiederum menschliche Anführer dieser Bande, der ganz viele Tiere hat, ist schon ein Krimineller, aber den würde man jetzt eher so als vertrotteligen Gauner bezeichnen. Und durch Zufall wiederum gerät Oliver in diese Crew und gleichzeitig, als sie wiederum etwas, einen Auftrag erfüllen wollen oder Leute bestehlen wollen, gerät Oliver wiederum zufällig an die Tochter von einer reichen Familie, nämlich Jenny, und die nimmt Oliver mit und möchte irgendwas, dass sie Kätzchen wird, und dann wird aber irgendwann Oliver beziehungsweise Jenny entführt, weil sie eben, ach Gott, ich krieg's gar nicht hin. Christoph, ich krieg das nicht hin, weil dieser der Anführer der Menschen schuldet irgendjemandem Geld und hofft dann eigentlich mit Oliver beziehungsweise Jenny die reiche Familie zu bestechen, zu können, um das Geld rauszukriegen. Ja, und da merkt man halt, Oliver.
Und dann gibt es eine große Befreiungsaktion am Ende und dann gibt es eine spektakuläre Verfolgungsjagd.
Es ist so gemein, Filme, die man nicht mag, zusammenzufahren. Du hast ihn im Kino gesehen und magst den und willst ihn nicht zusammenfassen.
Ja, ich habe den gesehen im Kino. Also das ist der erste Film, den ich gesehen habe im Kino, der neu war zu dem Zeitpunkt. Also wie gesagt, ich hatte ja vorher schon mal, keine Ahnung, Dschungelbuch geguckt und solche Sachen. Aber Oliver und Co. war der heiße neue Scheiß, als ich ihn im Kino geguckt habe. Mit 7 Jahren. Mhm. Zuerst auf dem Geburtstag von meiner Freundin Katrin. Und anschließend waren wir bei McDonald's. Und dann habe ich ihn nochmal geguckt mit meinen Nachbarn Herbert und Lydia.
Und es roch nicht so wie bei mir gerade nach.
Die an dieser Stelle gegrüßt sein. Nein, es roch nach Popcorn, wie es im Kino auch schon in den 80er Jahren roch. Und dann, und beim zweiten Mal, als wir mit meinen Nachbarn Herbert und Lydia da waren.
Deine Nachbarn Herbert und Lydia?
So heißen die, genau.
Geil.
Das ist eigentlich, es klingt schon auch, es ist schon eine geile Namenskombination, ne? Die könnten auch die könnten eine eigene Serie vertragen. Die sind beide Gerichtsvollzieher, das ist auch geil irgendwie, ne? Würde eigentlich super passen für eine Show. Naja, aber auf jeden Fall bei diesem zweiten Besuch war meine Schwester dabei und ich weiß noch ganz genau, wie am Anfang diese Kätzchen zu sehen sind, ne, in dieser Pappkiste, und meine Schwester war 4 Jahre jünger, das heißt, die war so 3 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und hat dann kaum, dass diese Katze mit den, diese Kiste mit den Katzen zu sehen war, ganz laut ins Kino gerufen: Die Gelbe ist Oliver und der da ist der Co. Und ich habe gesagt so: Es gibt in dem Film keinen, der Co. heißt. Bist du dumm? Und da war schon der erste Geschwisterstreit in den ersten 3 Minuten zur Stelle. Aber,
und die, auf, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht übermäßig geil sind, die 3 Minuten. Da kann ich verstehen, dass man Zeit hat, sich irgendwie zu streiten. Ich fand diesen Song so brutal unpassend für das, was ich gesehen habe und auch wie die Menschen aussehen. Und ja, es sollte alles irgendwie zeitgenössischer werden. Ich darf, also...
Ja, aber komm, nee. Ne? Ich gebe, das stimmt schon, die Musik in dem Film ist nicht so, da sind keine Klassiker geboren worden. Aber immerhin muss man dem Song, der Once Upon a Time in New York City heißt, und mit dem Once Upon a Time wieder den Bogen zurückschlägt in die Disney-Ära, wo man noch reine Märchenfilme erzählen wollte, ist immerhin der Disney-Einstart von Howard Ashman, dem Mann, der dann in den kommenden Jahren die ganzen Hits geschrieben hat mit Alan Menken zusammen. Also Disney-historisch ist der Film auch, aber der Song durchaus nicht zu verachten. Und ich kann noch mehr Geschichten aus meiner Kindheit erzählen zu diesem Film.
Ja, du alles, was du dazu erzählen kannst, macht diesen Film ja nur spannender und interessanter. Denn ehrlich, ich mach das nur ganz kurz, bevor wir in deine Geschichten gehen und wir nachher diskutieren und irgendwie Fakten austauschen. Ich fand die Handlung einfach, die hatte so einen Bart, es war so, puh, irgendwie alles
ist
nicht
so. Ist schon klar, dass das eine Adaption von Charles Dickens ist, ne? Oliver Twist.
Ja, weiß ich. Weiß
und wie der Trailer sagte, a new twist on an old twist.
Hab das schon verstanden, aber eben, es funktioniert für mich nicht. Ich fand den streckenweise extrem langweilig.
Warum? Der ist doch allein schon deswegen nicht langweilig, weil da die ganze Zeit die rasanten Computereffekt-gestützten Verfolgungsjagden vorkommen und so.
Hab mich nicht überzeugt.
Also diese ganze Sequenz, wenn am Anfang Dodger durch die Schluchten von New York tanzt und auf diesem dreidimensionalen Klavier durch die hochgehoben wird, das macht doch Bock. Also mir hat das damals als Kind total Bock gemacht und ich habe mich da jetzt wieder total zurückversetzt gefühlt. Auch dieses Ende, auch der Wagen von dem Antagonisten, ich habe den Namen von ihm auch vergessen, dieser hier, ich bin der Typ mit der dicken Zigarre und du schuldest mir Geld und ich habe eine dicke Karre. Die Karre war computeranimiert und 3D und sah sehr eindrucksvoll aus, finde ich. Oder auch die Sequenz, wenn Georgette, der Hund, der von Bette Midler immerhin gesprochen wird, ihre Musical-Aufführung macht und die dreidimensionale Showtreppe geht. Das waren damals Effekte und Animationen, die haben schon begeistert. Ich meine, wenn du natürlich jetzt heute da schon die ganzen Pixar-Filme geguckt hast und so, dann haut dich natürlich nicht mehr
aus. Nein, Moment, das ist das, also um Gottes Willen, ne? Also das kriege ich ja jetzt schon noch irgendwie hin, das zu unterscheiden. Aber ja, man spürt wieder, also ich meine, der Film war ja auch als Ableger von Bernhard und Bianca gedacht und das war dann doch irgendwie nicht. Und
wie dauernd, ne? Dauernd wollten die Ableger von Bernhard und Bianca machen und irgendwie haben sie sich immer umentschieden kurz vor Produktion.
Ja, und also ich finde einfach, dass man, also ich spüre einfach, dass in den, also jetzt gerade in der Zeit, dieses eigentlich wollen wir die ganze Zeit nur das Gleiche machen. Ich meine, Bernhard und Bianca, da sollte Cruella de Vil rein. Dann haben sie Bernhard und Bianca sehr strange, wie wir schon festgestellt haben, in gewisser Weise an ein paar Punkten echt seltsam erzählt. Dann gibt es bald einen neuen Bernhard und Bianca im Känguruland, aber vorher wollten sie Oliver und Co. auch einen Ableger machen, während in der Folge davor ohnehin eine Maus, die quasi 99% der Figuren auch in Bernhard und Bianca so hätten stattfinden können, auch einen Film. Ja, so, was haben die mit ihren Mäusen und mit ihrer Bernhard und Bianca
wahrscheinlich Welt? Sollte Jenny eigentlich Penny sein, ne? Weil die ist ja aus Bernhard und Bianca. Und dann
sie haben es immerhin geschafft, einen Buchstaben auszutauschen, Christoph Mathieu.
Ja, aber das ist doch, es ist ein ungewöhnlicher Disney-Film insofern, dass das kein Disney-Film so konsequent wie dieser in der Zeit spielt, in der er produziert worden ist, finde ich. Also man merkt diesem Film wirklich total den 80er-Flair an. Das Ding fühlt sich an wie New York in den 80ern und das finde ich schon bemerkenswert. Das haben wir so nicht oft bei Disney-Filmen. Normalerweise spielen die Disney-Filme immer mindestens, sagen wir mal, 10 Jahre vor dem Jahr, in dem es produziert wurde. Und das ist ein Film, der sich wirklich zum Maßstab gesetzt hat. Wir fangen die Zeit, in der wir leben, jetzt so ein, wie sie ist, wie sie sich anfühlt. Und das ist dem Film total gelungen, finde ich. Wenn man den anmacht, hat man eine Zeitreise ins New York der 80er. Dass du jetzt da nicht diesen Film guckst und da total mitgerissen bist von der Story. Ich meine, gut,
Moment, ich halt bin stattdessen von Oliver anderen Twist Filmen an, auch von Roman Polanski geworden.
Okay. Ja, ja.
Das will ich gerade nur betonen, ne? Also das ist jetzt auch in der Podcast-Reihe, dass es immer wieder Filme gibt, die deutlich älter waren, weil wir ja in der Chronologie irgendwie vorwärts gehen, die ich auch noch nicht gesehen hatte, die mich auch sowohl inszenatorisch als auch von der Story besser abgeholt haben. Aber du hast natürlich völlig recht, und vielleicht ist es auch das, was den Film so nicht zeitlos macht, weil er eben so New York 80er Jahre ist und auch wie die Menschen gezeichnet sind, das hat halt nichts Zeitloses. Absolut. Also dieser Film hat nichts Zeitloses, wie so ein Dornröschen.
Der Film ist nicht zeitlos, ja.
Oder eigentlich wie fast, und das ist ja eigentlich das, was ich bei den sämtlichen Disney-Filmen, egal ob man sie jetzt dann, oder ob wir sie gefeiert haben, ob wir sie okay empfanden, mittelmäßig oder jetzt eher schwach, dass für mich gefühlt der erste Film ist, bei dem ich eben nicht das Gefühl hatte, dass ich hier was Zeitloses sehe, sondern dass es irgendwie nur da funkt. Also das ist halt in der Zeit, wo du geboren wurdest, beziehungsweise wo du schon 6, 7 Jahre alt warst und der ins Kino kam, dass der da so richtig gut funktioniert hat.
Ja, aber man muss auch sagen, in der Zeit war das aber auch so, dass das was Neues war, ne? Diese Art von Modernität und Frische. Ich meine, die haben dann mit Ariel danach sind sie wieder back to the roots gegangen, so ganz konsequent. Aber ich weiß das noch, dass wir das als Kinder gerade cool fanden, weil es so war. Und deswegen, ich meine, das war auch, darf ja nicht vergessen, dass Disney in der Zeit ein bisschen Probleme hatte, ne? Also Don Bluth hatte mit seinen Produktionen ein bisschen Nase vorn und Oliver Kuhl lief dann ja auch als direkter Konkurrent zu In einem Land vor unserer Zeit und hat den Film dann tatsächlich auch geschlagen am Box Office, also relativ knapp, aber immerhin. Und da merkte man ja schon, dass Disney sehr stark unter Druck stand und sich was einfallen lassen musste. Das hatten sie auch in den Jahren davor versucht und dann hatten da Eisner und Katzenberg, die jetzt in den Chefsesseln saßen, da viel versucht. Aber natürlich war deren großer Geniestreich dann komplett back to the roots zu gehen mit dem nächsten Film Ariel. Aber ich glaube trotzdem, dass Oliver und Co. ein wichtiger Zwischenstep war zwischen sowas wie Basil, der Mausdetektiv und eben den Resistance-Film.
Aber ist doch wirklich spannend, dass James Mangold, ich meine, dass der Regisseur, um einfach mal so ein paar Sachen aufzuzählen, Copland, Identität, Walk the Line, Todeszug nach Juma, Wolverine, Logan, Le Mans, der hat mit 26 Jahren hier mit am Drehbuch geschrieben. Ja, aber 26, als der Film rauskam. Wobei 25 sogar. Also das ist, finde ich, abgefahren.
Das stimmt. Und heute darf er Indiana Jones machen.
Und da muss ich ja sagen, da erhoffe ich mir viel, denn er hat in den letzten Jahren eigentlich keine schlechten Filme mehr gemacht. Gut, Night and Day.
Er hat ja auch schon mit 26 keine schlechten Filme gemacht.
Na, gemacht hat er den nicht, hat das Drehbuch geschrieben. Bitte, ja. Aber, also
das
ich meine,
sagst
also, Christoph Mathieu, möchtest du mir gerade sagen, dass du Filme machst? Du schreibst dieses Geschreibsel auf einem Stück Papier.
Komm, Billy Joel hat Dodger gesprochen. Das ist auch schon, Bette Midler hat Georgette gesprochen. Cheech Marin hat Tito gesprochen. Also das war schon auch ein toller
Line-up. Ja, da fing das schon an mit den Influencern.
Ja, da fing das an. Das hat aber gut funktioniert. Ich muss mal erzählen, für mich hat sich bei diesem Film jetzt, der hat mich jetzt sehr zufriedengestellt, weil sich für mich ein kleiner Kreis geschlossen hat. So, darf ich mal kurz ein bisschen ausholen und erzählen?
Na klar.
Es war nämlich so, dass der Film damals im Kino lief. Ne? Ich war, wie gesagt, 7 Jahre alt. Da gab es in der Mickey Mouse, dem Mickey Mouse Magazin, eine Werbung, dass jetzt den der Kinderschokolade ein Oliver und Co. Daumenkino beiliegt. Und da habe ich als 7-Jähriger gedacht, also ich wusste nicht so genau, was ein Daumenkino ist. Ich habe meine Mutter gefragt und sie meinte so, ja, das kannst du zwischen die Daumen nehmen und dann kannst du einen Film abspielen zwischen deinen Daumen. Und ich habe gedacht, ich könnte mir eine Kinderriegelpackung kaufen, Kinderschokoladepackung kaufen und könnte den kompletten Film gucken dann. Hätte dann quasi so in meiner Hand ein
den
Tool,
ganzen Film.
Mit dem ich den ganzen Film. Ja, ich habe mir doch keine Vorstellung gemacht, wie das dann funktioniert. Ich dachte, meine Mutter sagt, ja, du nimmst das dann zwischen die Finger und dann siehst du halt einen Film. Dann dachte ich so, ach cool, da ist der ganze Film zwischen. Und dann habe ich habe mir das vorgestellt, das hätte ich dann irgendwas in der Hand und dann würde ich den Film sehen können, wenn ich ihn in den Finger habe. So ganz genau, wie das funktionieren sollte, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich hatte mir das schon so ausgemalt. Und dann habe ich mir das gekauft. Und dann war das natürlich ein Daumenkino mit, keine Ahnung, 20 Seiten oder so. Und das bestand gerade mal daraus, wie Oliver und Dodger miteinander abklatschen. So, Ende. Da war ich maßlos enttäuscht.
Am Ende bist du aber eigentlich dann derjenige, der ein Smartphone erfunden hat, weil du wolltest.
Ja, genau. Ich wollte nämlich, das ist nämlich meine Pointe. Ich habe mir heute den Traum des 7-jährigen Christoph erfüllt. Habe diesen Film komplett auf dem iPhone geguckt.
Ah, Wahnsinn.
Und
ich möchte euch sagen, liebe ZuhörerInnen, Christoph Mathieu, als er sagte, und da erfüllte ich mir diesen Traum, während er den Satz sagt, griff er siegessicher und selbstbewusst zu seinem Weinglas, um den letzten Satz noch auszusprechen, um genüsslich und triumphierend etwas von dieser köstlichen Weinspezialität zu trinken.
Ganz richtig. Ganz richtig. Ich habe diesen
Film, sei dir gegönnt.
Ich habe diesen Film auf dem iPhone genossen, so wie ich jetzt diesen Wein genieße. Und den auf dem iPhone zu gucken, it was a new twist on an old twist. Oh, weißt du, was mir aufgefallen ist bei Oliver Co.? Ich habe noch ein bisschen, mir ist noch eine Nerd-Sache aufgefallen. Die Gang, ohne Scheiß. Ich glaube, das ist doch niemals jemandem aufgefallen. Ich glaube es wirklich nicht. Und ich glaube, dass wir damit, wenn es die richtigen Leute hören, wenn es viral geht, einen wirklichen viralen Hit landen können. Mit dem, was ich jetzt sage.
Also jetzt
sage.
Bist du, jetzt
mit
jetzt
der hast dich, Erkenntnis.
Also ich meine, weiter kann man sich aus dem Fenster lehnen. Es ist gerade so 80. Stock New York.
Ganz richtig.
Mit einem kleinen Finger
die
hältst du dich
Gang,
noch fest.
Also die Gang von Fagin. Fagin hat ja die Hundegang, ja? Die Gang von Fagin sind 1:1 die Guardians of the Galaxy. Pass auf. Dodger, der coole Hund, der singend und swingend durch die Straßen New Yorks zieht, ist Star-Lord. Tito, der kleine Chihuahua mit der großen Fresse und den coolen Sprüchen, ist Rocket Raccoon. Francis, die einzige Frau in der Truppe, schlagfertig und cool und die einzige mit Verstand ist Francis ist nicht die Frau, sorry. Francis ist der Hund, der so opernhaft spricht und sich für Kultur interessiert. Ja, das ist Drax. Weil bei den Guardians of the Galaxy, Drax ist auch der, der immer so geschwollen redet und so, ne? Und sagt, hold the might, bla 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 und, ne? Eins zu eins. Rita ist die Frau, die coole, abgebrühte Frau. Das ist natürlich bei den Guardians Gamora. Und Einstein, der Hund, der nicht sprechen kann, ist Groot.
Groot.
Es ist eins zu eins die Guardians of the Galaxy. Bam.
Mic drop mache ich nicht,
sonst hört er mich nicht mehr. Aber komm, das ist doch wahr. Ist das nicht eine Erkenntnis? Mir ist die Schuppen von den Augen gefallen.
Und jetzt ist es spannend, herauszufinden, wann wurden eigentlich die Guardians of the Galaxy erfunden? Ich weiß, also, wann kamen die Comics so, ne? raus? Ja, ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich so ist. Oder ob, wer hat wo sich was abgeguckt?
Übrigens hat Disney bei Oliver und Co. schon zum ersten Mal so richtig aktiv darauf geachtet, politisch korrekt zu sein, weil Fagin nämlich in Dickens, Charles Dickens Originalbuch, explizit ein Jude ist, der alle antisemitischen Klischees bedient und so dermaßen antisemitisch, dass sogar Charles Dickens selber sich den Vorwurf gefallen lassen musste, antisemitisch zu sein.
Oi.
Zu Lebzeiten. Und in der Disney-Verfilmung hat man ganz klar darauf geachtet, dass er keinem jüdischen Klischee entspricht und dass er trotz seines lästerlichen Verhaltens, lasterhaften Verhaltens, sorry, eine empathische und komplexe Figur ist und kein und nicht wie im Original ein Taschendieb Jude mit Hakennase und so weiter und so fort. Jetzt wiederhole ich am Ende auch noch die ganzen Klischees. Also so doof muss man mal sein.
Ja, allerdings. Und damit haben wir jetzt auch endgültig einen Shitstorm am Hals. Guardians of the Galaxy Ende der 60er Jahre ist jetzt die Frage, wie viele von den Figuren, wie sie jetzt sind, waren da schon so drin. Ey, egal. Geschenkt. Christoph, vielen lieben Dank
für diese Einblicke. Ist eine Beobachtung, nicht wahr? Ist eine Beobachtung.
Ja, voll. Und man merkt auch in dieser Folge, ich habe dich einfach mal sprechen lassen, ich habe zu diesem Film einfach keine Beziehung aufbauen können. Und deswegen fand ich es jetzt schön,
heute immer mehr zu hören. Das wird auch kaum einen stören, weil viele Leute haben ja auch jetzt keine so enge Beziehung zu Oliver und Co. Aber wenn du dann in der nächsten Folge über Ariel die Meerjungfrau herziehst, dann bist du geliefert.
Ja, geil. Endlich. Weißt du, es kommt 2021 gibt es definitiv keinen Christopher Nolan Fan. Ich brauche aber einfach einmal im Jahr einen toxischen Shitstorm von Fans, die nicht ertragen können, dass es da vielleicht Kritik gibt. Vielleicht gibt es.
Also dann
schaltet
nächste Woche wieder ein, wenn Dominik Porschen das Disney-Meisterwerk Ariel die Meerjungfrau zerlegt.
Ja.
Hast du eine Weisheit zum Schluss wenigstens?
Ich dachte, die kommt, also ich dachte jetzt halt wirklich, dass sie von dir kommt, aber wenn du sagst, dass du von mir was hören möchtest, dann bekommst du natürlich auch etwas. Mann, ich will nicht bei Amazon, ich habe Weisheit New York eingegeben. Ich möchte einfach mitteilen, wie ich immer versuche, schnell irgendwas zu bringen, um irgendwie spontan zu wirken, was eigentlich immer nur heißt, wie schnell kann ich am Ende des Tages etwas ergoogeln. Und dann kann ich nur sagen, New York ist.
Und die Antwort ist nicht sonderlich schnell.
Heute definitiv nicht sonderlich schnell und vor allen Dingen Geschwindigkeit. Würde ich ja noch sagen, kann man drüber streiten, aber ich habe auch nichts Gutes.
Dann sag es trotzdem.
Ein echter New Yorker mag das Geräusch des Mülllasters am Morgen. Ist nicht meine Weisheit, aber.
Mhm. Naja, da kann man drüber nachdenken. Hat aber nicht, das ist aber keine Weisheit von Fran Lebowitz, oder? Nein, das ist doch die New Yorkerin, die alle Weisheiten
ist
raushaut.
Ist ein Zitat von R.L. Stein, Kinder- und Jugendbuchautor aus Amerika.
Okay, mit diesem Zitat verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder und treffen uns unter dem Meer. Unter dem Meer. Und wir faden hier jetzt aus, während ich den Song singe.
Unter dem Meer.
Das ist keine Ballade, Alter.
Gut.